Wir hatten ja letzte Woche uns noch mal drüber unterhalten, über die praktische Anwendung des Blutes von Jesus Christus, des Blutes des Lammes, und haben uns mit der Thematik auseinandergesetzt, wie wende ich das an in meinem persönlichen Leben, wie praktiziere ich das Waschen meines Gewandes der Gerechtigkeit, nämlich die Bitte um Vergebung, und so, dass Jesus im Himmel aus dem Buch der Erinnerung, aber auch dann hier auf der Erde unser Gewand der Gerechtigkeit reinigt. Und ein Bruder hat mich nochmal gebeten, da nochmal drauf einzugehen, auf diese verschiedenen Punkte, um das nochmal zu vertiefen. Und ich möchte es jetzt nochmal ganz kurz tun am Anfang. Ich muss dazu sagen, diese Art und auch dann, was wir nochmal kurz hören werden vom Punkt 5, den Schutz, das ist etwas, was ich schon seit ich mich zurückerinnern kann, praktiziere. Und das wurde uns schon als Kindern beigebracht, abends nicht einzuschlafen, ohne das Leben in Ordnung zu bringen, die Sünden vor Jesus zu bekennen, das Blut in Anspruch zu nehmen. Also das kenne ich schon, seit ich mich zurückerinnern kann. Und genauso diese Dinge, das Blut von Jesus anzuwenden zum persönlichen Schutz, wenn man außer Hauses geht oder wenn man bestimmte Unternehmungen vorhat. So, also für mich ist das etwas, was ich praktiziere und schon lange da in meinen Alltag übernommen habe. Ich möchte es aber jetzt nochmal etwas langsamer und konkreter nochmal rüberreichen, dass man die einzelnen Schritte nochmal durchgeht. Und ich möchte dazu sagen, dieses Waschen des Kleides der Gerechtigkeit macht es genauso, wie du deinen Körper reinigst, nämlich jeden Morgen und jeden Abend. Jeden Morgen reinigen von dem, was auf der Nacht auf dich gekommen ist. Es gibt Träume, die uns verunreinigen. Es gibt Gedanken, die uns in der Nacht kommen, die Verunreinigung auf unser Gewand der Gerechtigkeit bringen. Mach das früh am Morgen, bevor du aus dem Haus gehst. Und dann abends, bevor du einschläfst, bringe den Tag mit Jesus in Ordnung und bekenne deine Sünden. Lass dich waschen durch das Blut Jesu, dass du rein und sauber in die Nachtruhe gehen kannst. Und natürlich dann tagsüber machen wir das ja genauso, wenn wir unsere Kleider beschmutzen oder sagen wir unsere Kinder mehr, wir weniger, aber unsere Kinder, wenn sie sich dreckig machen draußen im Spielkasten oder sonst wo, dann kommen sie rein, dann ziehen wir sie um. Und genauso ist es bei uns in unserem Alltag, wenn der Heilige Geist uns überführt und wir spüren, dass durch unsere Worte, unsere Daten, unsere Gedanken, unsere Empfindungen, selbst unsere Unterlassungen, wenn dann unser Gewand der Gerechtigkeit verunreinigt wurde, bitte sofort den Herrn um Vergebung. Amen. So, ich schreibe jetzt noch mal ganz schnell diese vier Punkte an, die dann diese Gesamteinheit ergeben. Wie gesagt, heute ist aufgrund der ganzen Dekoration besteht nicht die Möglichkeit, das über Tablet anzuwerfen. Da gehen wir wieder auf die traditionelle Art und Weise der Tafel. Das Erste, wenn du deine Sünden vor den Herrn bekennst, wenn du um Vergebung bittest, das Blut in dieser Hinsicht anwendest, das Erste ist immer, bitte Gott um Vergebung. Weil alle unsere Sünden gehen in erster Linie gegen Gott und nicht gegen Menschen. Das hat man in den letzten Sonntagen, habe ich das sehr ausführlich ausgearbeitet. Der Blick muss immer auf Gott gerichtet sein, weil all unsere Sünden sind Zielverfehlungen dessen, wozu er uns geschaffen hat, nämlich in sein Ebenbild. Und Gott ist ohne Sünde und wir wurden ohne Sünde geschaffen, in sein Ebenbild. Das heißt, jede Sünde ist eine Zielverfehlung und entgegen dessen, wozu er uns geschaffen hat. Erstens, bitte Gott um Vergebung. Um Vergebung. Zweitens, das hat man dann auch klar rausgearbeitet, hast du freien Zugang zum Thron der Gnade? Und wer sitzt auf dem Thron der Gnade? Dein Hohepriester Jesus Christus. Amen. Und du kannst jederzeit zu ihm kommen. Und steht dort im Hebräer 4, dass wir Barmherzigkeit und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jedes Mal, wenn wir vor seinen Thron kommen. Und wie kommst du vor seinem Thron? Im Geist, im Gebet. Bist du sofort dort. Weil das Blut hat uns den freien Zugang zu Gott geschaffen. Amen. Alleine wenn du im Gebet zu Jesus kommst und um Vergebung bittest, wendest du schon den dritten Punkt des Blutes von Jesus an, nämlich freien Zugang in seine Gegenwart. Hier auf der Erde, im Himmel haben wir alle Zeit Zugang. Amen. Weil im Epheserbrief steht, dass in Christus Himmel und Erde zusammengefasst sind. Amen. Sind wir an ihm, haben wir freien Zugang sofort im Gebet. So, jetzt kommt zum Thron der Gnade, das kürze ich mal ab. Thron der Gnade. Und dort bekenne Jesus alle Sünden. So, jetzt kürze ich auch wieder ab. So, dort kommst du vom Thron der Gnade. Machst du ganz einfach. Jesus, ich komme vor deinen Thron der Gnade und ich empfange jetzt Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Und ich bekenne dir jetzt alle meine Sünden, die ich begangen habe, in meinen Gedanken, in meinen Worten, in meinen Taten, in meinen Träumen, in meinen, auch alle Dinge, die ich unterlassen habe. Zum Beispiel, wenn Gott dir eine Gelegenheit schenkt, jemandem mal die gute Botschaft weiterzugeben. Aber bestimmte Dinge, über die wir noch sprechen werden, halten dich davon ab. Dann bekenne ihm das, dass du unterlassen hast, das Leben weiterzureichen. Und dann bitte ihm um Vergebung für alle unbewusste Sünde. Weil nicht alle Dinge sind uns bewusst, aber der Herr sieht sie schon. Dann bitte ihn, bitte vergib mir auch alle unbewusste Schuld. Wie gesagt, das ist nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ausführlich hat man das am vergangenen Sonntag. So, und dann bitte Jesus, dass er dich reinigt in deinem Geist, in deiner Seele und deinem Leib. Weil dieses Gewand der Gerechtigkeit ist etwas, was du geistlich trägst und es ist verbunden mit deiner Persönlichkeit. Und deine Persönlichkeit besteht aus Geist, Seele und Leib. Na? Wisst ihr, Zentrum, Geist, Seele, Leib. So, und bitte Jesus, alle drei Bereiche deiner Persönlichkeit zu reinigen. Auch dein Geist kann verunreinigt werden, laut 2. Korinther 7, Vers 1. Reinigt euch in eurem Geist, in eurem Leib und so vollendet ihr die Heiligung in der Furcht Gottes. Das ist nochmal ein spezielles Thema, weil viele bestimmte Denominationen, sag ich mal, die lehren ihre Leute so, dass bei der Wiedergeburt dein Geist von neuem geboren ist und dann ist er für ewig errettet. Es kann dem Geist nichts mehr passieren und du bist praktisch einmal errettet, immer errettet. So, es ist nicht der Fall. 2. Korinther 7, Vers 1 sagt ganz klar, dein Geist kann verunreinigt werden. Deswegen bitte, Jesus, reinige meinen Geist, meine Seele und meinen Leib, mein Herz von aller Verunreinigung. Und der dritte Punkt ist ganz wichtig, damit das Ganze nicht zu einem Lippenbekenntnis wird. Empfange es im Glauben. Du musst es im Glauben empfangen, dass in dem Moment, wo du diese Dinge Gott um Vergebung bittest, vor den Thron der Gnade trittst, und Jesus deine Sünden bekennst, dass das alles im Glauben geschieht. Und woran siehst du das, dass es die Wahrheit ist, nämlich der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt es und ich handle in dem Moment gemäß des Wortes Gottes und ich empfange in dem Moment aber auch die Vergebung. Unabhängig, ob du da was spürst. Teilweise habe ich das manchmal gespürt, wo ich die Dinge bekannt habe, dass ich, wenn du sensibel bist im Geist, dass du spürst, dass du wie eine geistliche Wäsche bekommst, wie eine Dusche. Und dann merkst du, wie was von dir abgewaschen wird, dass es sauber wird. Wenn du geistig sensibel bist, kannst du es teilweise spüren, aber unser Glauben ist nicht abhängig von unseren Gefühlen. Ob du das fühlst oder nicht, wenn ich das im Glauben empfange, diese Vergebung, wäscht Jesus dein Gewand der Gerechtigkeit in Geist, Seele und Leib hier auf dieser Erde und im Himmel löscht er mit seinem Blut alles aus deinem Buch, was geschrieben wird, deiner Werke, löscht er all diese Sünden heraus. Und es ist ganz wichtig, dass wir dann im Himmel saubere Bücher haben. Und der vierte Punkt, der muss unbedingt mit dazukommen und vergebe all deinen Schuldigern. Also vergeben, aber nicht nur vergeben, sondern musst sie auch loslassen. Alle diese Ereignisse, wo Menschen dich verletzt haben, bewusst und unbewusst, das geschieht täglich. Hier musst du auch den Herrn um Vergebung bitten, wenn du andere verletzt hast, natürlich in Punkt 2. Aber hier geht es in Punkt 4 um diejenigen, die dich verletzt haben. So, und diese Dinge müssen im Gebet enthalten sein, nämlich ich vergebe all meinen Schuldigern erstmal allgemein und dann, wenn du eine Person vor Augen hast, dann vergib und nenne den Namen. Ich vergebe dem und dem oder der und der. Ich lasse los, das heißt, ich gebe diese Person frei, ich ergebe diese Ereignisse frei, ich behalte diese Schuld nicht bei mir und halte ihr das nicht mehr vor. Ich lasse los. Und ich segne diese Person. Also ich tue ihr Gutes. Weil Gott mit uns genau dasselbe gemacht hat. Er vergibt uns, er lässt unsere Sünden los, wirft sie ins äußerste Meer und dann fängt er an, uns weiter zu segnen. Und wir sollten unserem Vater gleich sein, ansonsten kann er uns unsere Sünden auch nicht vergeben. Amen. Gnade empfangen, Gnade weitergeben. So, das sind so die vier Punkte. Und wie gesagt, wenn du das drin hast, das ist eine Automatismus. Also das, du weißt dann, wie das geht. Du musst es anwenden. Amen. Darf bloß nicht zur Routine werden. Und deswegen haben wir einen Heiligen Geist, der dann immer das entsprechende Punkt betont. So, dann hatten wir das letzte Mal auch schon angeschaut, dass alle apostolische Lehre laut Apostelgeschichte 2,42 beinhaltet nicht nur ein Empfangen von Information, ein Aufnehmen von Information, sondern im hebräischen Denken war das so, hören und sofort tun. Und nur eine Lehre, die sofort angewandt wurde, war im hebräischen Denken eine Lehre, die Wert hatte. Das heißt, so wie wir an die ganzen Sachen rangehen von unserem griechischen geprägten Gesellschaft, eine Menge von Theorie hören und nur einen Prozentsatz davon anwenden, das gab es im Volk Gottes nicht. Das gab es bei Jesus nicht, bei den Jüngern nicht, der ersten Gemeinde nicht. So, also wir müssen wieder zu dem zurück, um das Vollmaß des Segens auch zu empfangen. Amen. Hören und sofort anwenden, sofort tun. Und natürlich habt ihr das in der vergangenen Woche oder die anderen Dinge, über die wir gesprochen haben, schon getan. So, dann hat man das letzte Mal auch angeschaut, dass es gravierende Folgen haben kann, wenn wir eben diese Dinge nicht tun. Wenn wir unsere Kleider nicht waschen, wenn wir denken, das geht automatisch so weiter. Das heißt, wenn wir unserer Verantwortung, die wir haben, dabei nicht nachkommen. Und wir hatten das Beispiel aus der Gemeinde in Sardes, die ihre Kleider besudelt hatten und ihre Kleider nicht gewaschen haben im Blut des Lammes. Und zu der Gemeinde sprach Jesus, ich werde ihre Namen auslöschen aus dem Buch des Lebens. Also es hat etwas mit unserer Ewigkeit zu tun, dass wir diese Dinge ernst nehmen und täglich praktizieren. Und dann hat man das letzte Mal was herausgearbeitet. Das hat natürlich einiges an Gesprächsstoff hervorgerufen. Nämlich der Punkt, dass es für die Gnade Gottes auch eine Grenze gibt. Also wie manche singen und auch sprechen, dass die Gnade Gottes bedingungslos ist und dass sie unbegrenzt ist, stimmt in dem Maße nicht. Weil die Gnade Gottes hat Grenzen. Und das hat man letzte Woche herausgearbeitet aus Hebräer 10. Das heißt, wenn ein Christ, der die Wahrheit erkannt hat, willentlich weitersündigt, gibt es einen Punkt of no return. Da gibt es keinen Punkt, da gibt es einen Punkt, wo das Opfer von Jesus nicht mehr wirkt, wo es keine Buße mehr gibt, weil derjenige den Sohn Gottes mit Füßen tritt oder im Hebräer 6 steht, den Sohn Gottes erneut kreuzigt, das Blut für gering achtet und den Geist der Gnade schmäht oder beleidigt. So, das war eine Form der Sünde gegen den Heiligen Geist, weil es für diese Person keine Vergebung mehr gibt. Die andere Form der Sünde gegen den Heiligen Geist ist die, laut Matthäus 12, dass wenn man das Wirken des Heiligen Geistes als dämonisch bezeichnet, dafür gibt es auch keine Vergebung, so wie Jesus das zum Ausdruck gebracht hat. So, das war nochmal zu diesem Punkt der Vergebung. Nochmal Offenbarung 22, Vers 14. Vielleicht können wir den mal über den Beamer anwerfen auf den hinteren Bildschirm, weil der Beamer, also die Einstellung ist die Elberfelder Übersetzung und die bringt das so zum Ausdruck. Offenbarung 22, 14, glückselig und gesegnet sind die, die ihre Kleider waschen, damit sie Anrecht haben am Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt, nämlich das neue Jerusalem, hineingehen können. Und in der Schlachterübersetzung, was dieser andere Urtext ist, dort steht, glückselig und gesegnet sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben am Baum des Lebens durch die Tore in der Stadt hineingehen. Beides ist richtig. Die Gebote Gottes tun, ist, dass wir unsere Kleider waschen und es reinhalten. Also das, beides ist dort korrekt. Aber hier im Zusammenhang zu dem, was wir uns betrachtet haben, wie wir das Blut von Jesus Christus anwenden, indem wir täglich unsere Kleider waschen, steht hier, glückselig und gesegnet sind die, die ihre Kleider waschen, damit sie Anrecht haben am Baum des Lebens durch die Tore der Stadt des himmlischen Jerusalems hineingehen. Und das ist ja unsere Heimat, darauf gehen wir zu. Das ist unsere Hoffnung, dass Jesus uns holt, damit wir dort die Ewigkeit mit ihm verbringen. Unsere Heimat ist nicht hier auf der Erde, sondern es ist bei ihm. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das wurde mir in der Anbetungshalbnacht, wurde mir das dann so nachts zwischen 11 und 11:45, wurde mir das so deutlich. Wir hatten gerade 3 Stunden, hat mir angebetet, dann war der Himmel offen, für meine Begriffe, sehr offen. Und ich hatte so eine starke Empfinden der Präsenz Gottes von Jesus, dem Bräutigam und der himmlischen Heimat, dass ich gedacht habe, das hier auf der Erde ist nicht mein Zuhause. Amen. Ich bleibe noch hier, ich habe was zu tun, ich erfreue mich aller Dinge, die man sich freuen kann. Man soll sich alle Zeit über alles freuen und dankbar sein, aber das ist nicht mein Zuhause. Amen. Das ist auch eine super Wirkung, die Anbetung im Geist der Wahrheit in uns vollbringt. Sie wäscht uns rein und bringt uns das Himmlische nahe. Amen. Gesegnet sind die, die ihre Kleider waschen, denn nur diejenigen haben das Anrecht, in das himmlische Jerusalem hineinzutreten. Denn vor jedem dieser 12 Tore stehen mindestens 2 Wächterengel und die prüfen jeden Namen, ob er in dem Buch des Lebens steht, bevor sie eine Person in diese Stadt hineinlassen. Was steht im Vers 15? Draußen aber sind die Hunde, Zauberer, Unzüchtigen, Mörder, Götzendiener, alle die, die Lüge lieben und tun. Es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Und die drin sind, haben ihre Kleider gewaschen. Die haben die Gnade des Sühneopfers von Jesus, sein Blut, für sich in Anspruch genommen. Amen. Schon alleine aus diesen 2 Versen kannst du erkennen, dass die Gnade Gottes auch für den Menschen, der sie empfängt, Bedingungen hat. Gut. Jetzt machen wir nochmal weiter, nochmal 2 Punkte, bevor wir zum Thema der Gnade kommen, weil es geht, die Gnade hat uns errettet und wir müssen diese Gnade auch praktisch anwenden. Das wollen wir heute nochmal in 3 Punkten anschauen. Aber noch, um das Thema zu Ende zu bringen, die Anwendung des Blutes des Lammes. Und ich wurde auch nochmal gebeten, das immer wieder zu wiederholen, die verschiedenen Punkte, weil es im Alltag verloren geht. Und ich werde diesem Bruder gehorsam sein und werde jetzt nochmal die vorangegangenen Punkte wiederholen. Wie wende ich das Blut von Jesus an? Es sind 6 Punkte, die ich jetzt insgesamt habe. Erstens die Hochachtung, die Wertschätzung und die Ehrfurcht vor dem Blut Jesu, vor dessen, was Jesus getan hat. Zweitens haben wir freien Zugang zu Gott durch das Blut von Jesus alle Zeit. Im Geist können wir sofort zu ihm kommen. Drittens war das Thema, was wir gerade angeschaut haben, Vergebung, Versöhnung, Frieden mit Gott, dieses praktische Anwenden der Waschen des Kleides der Gerechtigkeit durch das Blut von Jesus. Das 4. war täglich die Einnahme des Abendmahls zu seinem Gedächtnis und wir tun es, dass wir uns das verinnerlichen, was Jesus für uns getan hat. Jetzt kommen wir zum 5. Punkt und den werde ich nur ganz kurz behandeln, weil die meisten von euch praktizieren das. Das 5. ist der Schutz. Das Blut von Jesus bringt Schutz, wie die Ellie hat es so super. Eigentlich müsste man ihr Bild jetzt hier vorne aufhängen und das gibt die Illustration dessen, was die Bibel beschreibt und was ich kurz anschneiden will. Das Blut von Jesus Christus schützt jeden Christen. So. Und du musst das aber auch praktisch anwenden, so wie die Israeliten das Blut des Passahlammes an ihre Tür, Oberpfosten, also ihre Sturz- und Seitengewände der Tür, mussten sie das bestreichen mit Blut, dass der Todesengel vorüberging. Und genauso ist es wichtig für uns, dass wir diesen Schutz des Blutes von Jesus Christus täglich in unserem Leben anwenden. Du musst genauso das im geistlichen Sinne dieses Büschel Üsop eintauchen und bei dir persönlich und wenn du eine Familie hast, für deine Familie anwenden, Arbeitsstelle und was auch immer. Ja? Das heißt, um es kurz zusammenzufassen, geh nie aus dem Haus, ohne dass du den Herrn gebeten hast, dass er dich schützt und bedeckt durch sein Blut. Geh nie aus dem Haus. Das beinhaltet natürlich dann auch deine Fahrt mit dem Auto zur Arbeit oder wenn du zu Fuß unterwegs bist. Geh nie aus dem Haus, ohne den Herrn zu bitten, dass er dich schützt und bedeckt durch sein Blut. Wenn du Kinder zu Hause hast, ich war ja früh nicht da, ja. Ich bin in der Zeit nicht fort früh und abends spät wiedergekommen. Aber wir haben das so vereinbart, dass die Simone jedes Kind, bevor es in die Schule gegangen ist, Hände aufgelegt und jedes Kind gesegnet. Schutz. Ich habe das früh schon zeitig gebetet für die gesamte Familie. Sie hat es dann nochmal angewandt und hat die Hände aufgelegt und das Kind unter den Schutz Gottes in den Segen gestellt. Amen. Ist ganz wichtig, das praktisch zu tun. So, das heißt, geh früh nicht aus dem Haus, ohne dich unter das Blut von Jesus gestellt zu haben. Dann abends schlafe nie ein, ohne dich und deine Familie und alles, was dir gehört, dein Haus, Grundstück, Auto, unter das Blut und die Bedeckung des Blutes Jesus zu stellen. Schlaf nie ein, bevor du das gemacht hast. Praktisch anwenden, früh und abends. Damit wäre zu dem Thema jetzt alles gesagt. Man muss es bloß tun. Amen. Weil das ist das, ihr Lieben, wir leben in einem geistlichen Kampf. Wir kennen die ganzen Bilder von den Kindern, könnte man jetzt alle auslegen. Das passt alles rein in diesen Fluss. Auch was in der Anbetung kam heute. Inklusive des Sprachenredens mit Auslegung. Das ist genau das, was noch kommt. Der David hatte die Waffenrüstung, die einzelnen Teile und wie dann der gerüstete Soldat da steht, täglich. Wir stehen im geistlichen Kampf. Und was schützt dich? Was bewahrt dich auch um auch dein ganzes Grundstück, alles, was Gott dir anvertraut hat? Das ist das Blut von Jesus. Amen. Und das Gebet aktiviert auch die Engel. Und es gibt keine Waffe des Teufels, die diesen Schutzwall des Blutes Jesu jemals durchbrechen kann. Nichts. Nichts. Da reicht schon ein Tropfen vom Blut von Jesus aus, um alle Horden der Hölle in die Flucht zu schlagen. Amen. Deswegen lehre es deinen Kindern diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben und noch sprechen werden. So, das war der fünfte Punkt, Schutz. Und der sechste Punkt, der ist enthalten in dieser Schriftstelle, die wir anfangs uns angeschaut haben, und zwar Offenbarung 12,11. Und sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. So, das erste haben wir uns schon mehrere Wochen darüber unterhalten, die Anwendung des Blutes des Lammes. Und der zweite Teil des Verses sagt im Prinzip nochmal die Anwendung des Blutes von Jesus aus, nämlich der Punkt 6, du musst Zeugnis geben davon. Proklamation. Das Blut von Jesus ist eine Waffe, eine Offensivwaffe. Das Anziehen der Waffenrüstung und das Bedecken mit dem Blut ist persönlich, ist das eine. Aber du hast auch eine Offensivwaffe erhalten, wie der David so schön gemalt hat, nämlich das Schwert des Geistes. Und das Schwert des Geistes ist das Wort der Proklamation des Wortes Gottes. Und wie Johannes hier beschreibt, das ist das Wort unseres Zeugnisses. Das heißt, das Wort des Zeugnisses im Griechischen heißt homolekio, dasselbe sagen wie. Das heißt, wir sprechen das Wort Gottes aus, so wie es geschrieben steht. Wir geben Zeugnis von dem, was Jesus Christus durch sein Blut für mich und für uns getan hat. Das heißt, das ist wieder eine praktische Anwendung, die wir tun müssen. Das heißt, ich spreche aus, was das Blut von Jesus für mich getan hat. Und wenn ich diese Proklamation in die geistige Welt hineinsende, dann bewirkt es etwas nicht nur für mich, sondern wir sind ja nicht bloß für uns da und unsere Familien. Das bewirkt auch etwas für die Menschen in unserer Stadt, Region, in deinem Ort, wo du herkommst, die Jesus noch nicht kennen. Wenn du in deinem Haus, was ein Haus des Lichts ist, in deinem Dorf, in deiner Stadt, wenn du dort das Wort Gottes anwendest und wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert hinaussendest in die geistige Welt, bringt das eine Veränderung in die geistige Atmosphäre. Die Mächte der Bosheit, der Lüge und der Täuschung, der Finsternis werden zurückgedrängt, weil du die Kraft des Blutes von Jesus anwendest und hinaussendest in den geistigen Raum. Amen. Das dient deinen Nachbarn, das dient deinen Mitbewohnern, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, denn das Blut von Jesus bringt Licht, es bringt Offenbarung und drängt die Verschleierung, die Täuschung des Teufels zurück. Amen. So, und da habe ich euch ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht. Das heißt, auch für euch, das habe ich in Schwerin schon mal gemacht, die Lehre. Und ein Weihnachtsgeschenk, das heißt, ihr müsst es jetzt nicht mitschreiben. Ich habe das jetzt alles auf diesen Zettel geschrieben und ihr könnt ihn hinten abholen. Ich habe 10 Stück habe ich ausgedruckt, den Rest könnte Susi oder Sarah ist heute dran. Schön. Die Sarah kann das hinten ausdrucken oder der Dustin. Und hier sind die 7 Punkte drauf. Die habe ich jetzt fett gedruckt in dem Sinne, was du proklamieren darfst, was das Blut von Jesus wirkt. Dieses Wort des Zeugnisses und dahinter die entsprechende Bibelstelle. Weil der Glaube und die Aussagen müssen ja mit dem Wort Gottes hintersetzt sein. Aber es reicht, wenn du diese 7 Punkte einfach aussprichst und proklamierst. Das Blut von Jesus, durch das Blut von Jesus, ich lese mal vor, durch das Blut von Jesus bin ich erlöst, durch das Blut von Jesus habe ich Vergebung, bin ich gerechtfertigt, bin ich versöhnt mit Gott, habe ich Zutritt in Gottes Gegenwart, das Blut von Jesus tritt beständig im Himmel für mich ein und durch das Blut von Jesus bin ich geschützt. Ja, Amen. Punkt 2, formuliere ich für mich selber noch dazu, durch das Blut von Jesus sind mir alle meine Sünden vergeben und ich bin heilig und gerecht gemacht, als ob ich nie gesündigt hätte. Amen. So, und das sind die Dinge, die ich jeden Morgen proklamiere, eigentlich schon seit Jahrzehnten, so lange schon. Und das möchte ich euch einfach weitergeben. Baut das morgen mit ein, proklamiere das und wende das Blut an, bevor du aus dem Haus gehst. Und im zweiten Teil kannst du dann auch noch, habe ich verschiedene Schriftstellen, die ich auch noch mit proklamiere, nämlich das Wort des Zeugnisses von dem vollbrachten Sieg von Jesus und den Charakter Gottes. Das kann man übrigens auch tagsüber machen, das kann man machen, wenn man auf dem Weg, auf der Arbeit ist, zu Fuß oder im Auto. Du kannst die Charakter, ich habe, wie gesagt, ihr müsst das jetzt nicht alles mitschreiben, ihr habt das dann alles auf dem Zettel. Einfach, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, proklamiere und gib Zeugnis von dem Charakter deines Vaters. Sag Gott, du bist gut. Du bist voller Liebe zu mir, voller Güte, voller Barmherzigkeit, voller Gnade, voller Heiligkeit, Gerechtigkeit, Langmut, Freundlichkeit, Geduld, Erbarmen, Treue, Bündnistreue, voller Wahrheit. Gott, du bist mein Vater. Das ist alles Wort des Zeugnisses. Und es baut um dich herum eine Atmosphäre des Glaubens. Weil der Glaube kommt aus dem gehörten Wort. Und es baut um dich herum eine Atmosphäre des Lichts. Das wäre der Punkt 6, das Wort des Zeugnisses proklamieren. Gut, jetzt möchte ich nochmal zwei, eigentlich sind es drei, die in sich eine Einheit bilden, die man immer wieder findet im Wort Gottes, drei Sünden mal nennen, die gravierende Auswirkungen haben auf unser Leben. Und wir sehen diese Vorbilder im Alten Bund. Wenn du denkst, was soll ich denn vor Jesus für Sünden bekennen? Ich meine jetzt mal nicht deine ganz persönlichen geheimen Geschichten, die du mit Gott lernen willst oder musst. Ich möchte mal drei Dinge ansprechen, die bei jedem Christen vorhanden sind. Bei jedem. Und die du täglich auch vor den Herrn bringen musst, dass er dich davon reinigt, dass er dir das vergibt, weil das sind mit die schwerwiegendsten Sünden im Leben eines Christen. Und das ist Unglaube, Zweifel, Furcht und Ungehorsam. Und das erste ist immer Unglaube und Zweifel. Aus Unglaube und Zweifel kommt Furcht. Denn wenn ich nicht glaube, dann fürchte ich mich. Was hat Jesus gesagt? Immer wieder. Wenn du in der Bibel siehst, wenn das Übernatürliche auf das Natürliche trifft, liest du das immer wieder. Jesus, wenn er nach der Auferstehung seinen Jüngern erscheint, auch vorher schon, fürchte dich nicht, glaube nur. Wenn ein Engel einem Menschen, einem sterblichen Menschen erscheint, sagt der Engel, fürchte dich nicht. Und was haben wir erhalten in Christus? Nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Der Heilige Geist in dir ist kein Geist der Furcht. Und wenn Glaube im Herzen ist, bedeutet das, dann ist die Liebe auch da. Und die Liebe, laut 1. Johannes 5, treibt jede Furcht aus. Das heißt, wenn du voller Furcht bist, Furcht vor Versagen, Furcht abgelehnt zu werden, Furcht vor der Zukunft, Furcht vor Menschen, was auch Götzendienst ist, ja, das sind alles Dinge, wie gesagt, ich gehe jetzt mittlerweile doch relativ gern auf die Straße. Es ist nebenbei unbedingt mein Ding. Meine Salbung ist mehr das Lehren Hürden. Das heißt, wenn Leute sich bekehrt haben, Norbert, hat man gute Zeiten, die im Glauben zu unterweisen und dann zu führen und trainieren und Grundlagen und so weiter und so fort. Das ist mein Ding, da blühe ich auf wie ein Fisch im Wasser. Aber auch das evangelistische Rausgehen, das ist ein Auftrag, was jeder erhalten hat. Und ich bearbeite diese Dinge mit dem Herrn jedes Mal. So, und wenn Unglaube in unseren Herzen da ist, bewirkt das Ungehorsam. Weil wenn ich Gott, meinem Vater, nicht glaube, dieser Glaube bewirkt in meinem Herzen Vertrauen. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes lese, woraus eigentlich der Glaube kommt, Gottes Zusagen, Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Gott nimmt sein Wort nie zurück. Nicht mal ein Satzzeichen wird davon vergehen, sagt Jesus. Nicht mal ein I-Tüpfelchen. Das heißt, Gottes Wort und seine Bündnisverheißung, seine Bündnistreue ist unverbrüchlich. So. Und wenn ich dem nicht glaube, dann habe ich kein Vertrauen zu diesem Gott. Wenn ich ihm aber glaube, das Wort höre, es in meinem Herzen empfange, sage, ja, so ist es, dann baut es in meinem Herzen Vertrauen auf, dann baut es Zutrauen auf. Eine Beziehung zu Gott in ein Vertrauensverhältnis. Und auf diesem Vertrauensverhältnis kann die Liebe Gottes zu mir fließen und wieder zurück. Wenn ich kein Vertrauen habe, keinen Glauben zu Gott, dann kann die Liebe Gottes mein Herzen erreichen. Gott gießt seine Liebe aus, aber es kommt nicht an. 1. Johannes 5 steht, wir haben geglaubt und erkannt die Liebe, die Gott zu uns hat. Du musst die Liebe Gottes erst erkennen und glauben, bevor du sie annehmen kannst. Sonst kommt es nicht an. So, und wenn der Glaube, das Vertrauen in deinem Herzen so groß ist, dass die Liebe Gottes hin und her fließt, dann gehorchst du ihm, weil Gott gut ist und weil du weißt, alle Gebote Gottes für dein Leben sind gut, weil sie von einem guten Gott kommt, wo Jesus sagt, keiner ist gut außer Gott allein. Und seine Güte, seine Bündnistreue, sein Wesen ist gut. Dann halte ich auch nicht zurück, das zu tun, was er sagt, weil ich weiß, das, was er jetzt spontan zu mir sagt oder was er aus dem Wort mir gebietet, ist alles rundherum hundertprozentig gut. Und es ist zu meinem Besten. Und wenn ich in diesem Gehorsams-, Liebes-, Glaubensfluss drin bin, gibt es für Furcht keinen Raum. Weil wir den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit empfangen haben und nicht den Geist der Furcht. Amen. Wenn du in diesem Beziehungsverhältnis zu Gott stehst, kannst du sagen, wie der Psalmist: Gott ist für mich, was können mir Menschen tun? David. Ja? Gott ist für mich. Wenn der allerhöchste Vater im Himmel, allerhöchste Gott, der gut ist, hinter dir steht, deinen Rücken stärkt, seine Hand über dir hält, dich trägt und dich von allen Seiten umgibt, vor wem sollten wir uns dann noch fürchten auf der Erde? Ja? Nur vor Gott. Gottes Furcht. Amen. So, und diese Sünden, die für meine Begriffe wie so eine Einheit bilden, Unglaube, Ungehorsam und Furcht, sind die Dinge, die Gott auch bei uns sehen möchte. Laut Hebräer 11,6 sagt er, es ist unmöglich, Gott zu gefallen, nur dem, der ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer glaubt, muss glauben, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er existiert und denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Also ohne diesen Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Laut Johannes 6, 28 und 29 ist das Werk Gottes, was er von uns erwartet. Ich habe schon manche Gläubige, manche Brüder und Schwestern haben gesagt, Mensch, was soll ich denn jetzt für einen Herrn tun? Und ich will das und ich muss eine Mission und dieses und große Pläne vor. Kann schon irgendwie sein, dass eine Berufung drauf liegt. Aber das Werk Gottes, was Gott von jedem erwartet, egal was du für eine Berufung hast, ist das, was Jesus sagt in Johannes 6, Vers 28, 29, denn die Juden waren auch auf die Werke ausgerichtet, das Gesetz, Werke zu tun. Und dann sprachen sie zu ihm, Vers 28, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und dann antwortete Jesus ihnen im Vers 29 und sprach, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Er sagt, das ist das, was Gott von euch sehen will. Dieses Werk sollt ihr tun. Das, was Gott in erster Linie von euch erwartet, ist an mich zu glauben, sagt er im Prinzip, an den Messias, den Gott gesandt hat. Es ist das, was uns Gott wohlgefällig macht, Umkehrschluss, es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne diesen Glauben. Es ist das Werk, was Gott von jedem einzelnen seiner Nachfolger erwartet und es ist sogar Gottes Gebot. Wenn es darum geht, die Gebote Gottes zu halten, ist Glaube ein Gebot. Laut 1. Johannes 3, Vers 23 und 24, hier sagt Johannes, das ist sein, also Gottes Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus, einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Das heißt, vor dem Gebot, einander und Gott zu lieben, kommt das Gebot, an den Namen Jesus zu glauben. Und in dem, was ich vorher versucht habe zu erklären, kannst du das verstehen, warum das Gebot zu glauben vor dem Gebot der Liebe kommt. Denn ohne, dass du Gott glaubst und an den Namen Jesus Christus und das, was Jesus getan hat, ohne, dass du eine Glaubens-, Vertrauens-, Liebesbeziehung zu Gott hast, hast du auch keinerlei Liebe, um deinen Nächsten zu lieben. Ist völlig unmöglich. Also musst du erstmal an den glauben, der die Liebe ist, bevor du deinen Nächsten lieben kannst. Deswegen ist das Gebot, was eigentlich über das Gebot der Liebe noch drüber hinausgeht. Das ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes glauben. Und dieses wiederum hält uns in Christus, dass wir in ihm bleiben. Das erwähne ich nochmal kurz, das hat der Markus so richtig gut rausgearbeitet. Hier den Vers 24 hattest du, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Na, so bleiben wir in Christus, wenn wir genau diese Gebote halten. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Text, der diese Bedeutung nochmal so klar herausstellt. dass wir das nicht übersehen können. Weil wenn es um Sünden bekennen, also bekenne Gott deine Sünden, Punkt 1, komm vor den Thron der Gnade und bitte auch Jesus um Vergebung, lass dich waschen, dann denken wir immer an die verschiedenen Sündenauflistungen, die wir sonst in der Bibel finden. Ne? Aber krieg das mal in den Blick. Das ist das, was Gott am wichtigsten ist, was du vor ihm bekennen musst, solange es noch da ist. Dein Unglaube, dein Zweifel, dein Nichtvertrauen, dein Ungehorsam und deine Furcht. Bekenne ihm das und bitte um Vergebung. Und Römer 11 steht das, hat Paulus das nochmal gut ausgearbeitet, Römer 11, Vers 20 bis 22. Hier geht es um das Volk Israel, um den Ölbaum. Und dann sagt er, Vers 20, ganz recht, um des Unglaubens willen sind die Israeliten, das Volk Israel, aus dem Ölbaum ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig, also erhebe dich nicht über das jüdische Volk, sondern fürchte dich. Hier siehst du, dass das alte Bundesvolk Israel aufgrund des Unglaubens erstmal gar nicht ins verheißene Land kam. Aufgrund des Unglaubens mussten sie 40 Jahre in der Wüste rumherziehen. Aufgrund des Unglaubens durfte Aaron und Mose nicht ins verheißene Land. Mose war einmal ungläubig, hat einen Felsen geschlagen, durfte nicht rein ins verheißene Land. Das heißt, Unglauben verhindert, dass wir in unser verheißenes Land kommen. Erstmal die Segnung hier, aber wie wir letzte Woche rausgearbeitet haben, ist der Abfall von Gott ein ungläubiges Herz, laut Hebräer 3. Ein Herz, was im Unglauben ist, ist ein Herz, was von Gott abfällt. Und da geht es die Stufen nach unten, bis dann am Ende der Punkt kommt, wo wir dem Heiligen Geist so widerstehen, dass es keine Vergebung mehr geben kann. Aber es beginnt alles mit Unglauben. Und so arbeitet das Paulus auch hier in Römer 11 ganz deutlich raus, dass die Israeliten ausgebrochen wurden aus den Verheißungen, beziehungsweise rausgenommen wurden aus dem Ölbaum aufgrund ihres Unglaubens, weil sie auch den Messias abgelehnt haben, Jesus selbst. So, und wir sind als unedle Ölzweige in diesen Ölbaum eingepfropft, Anteil an den Verheißungen Israels, durch unseren Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es geschehen, dass er dich auch nicht verschont. Und hier im Vers 22 sagt er, so sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind durch Unglauben, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen oder rausgeschnitten werden. Sieh hier die Güte und die Strenge Gottes. Du musst beides in seinem Charakter erkennen. Das heißt, die Strenge Gottes ist gegen diejenigen, die durch Unglauben nicht in den Verheißungen geblieben sind. Und die Güte aber gegen dich, der du jetzt im neuen Bund aus den Heidennationen eingepfropft wurdest, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen und rausgeschnitten werden. Das ist nochmal eine weitere Schriftstelle, die beweist, dass man auch im neuen Bund das Heil wieder verlieren kann. Und wodurch? Durch Unglauben. Eigentlich ist das Gebot ein schönes Gebot. Was sagt hier Paulus? Wir bleiben im Ölbaum, wenn wir in der Güte Gottes bleiben. Gott ist gut und wenn wir in seiner Güte bleiben, in seiner Bündnistreue, dann bleiben wir auch drin. Wie bleiben wir in seiner Güte? Indem wir Gott glauben, dass er gut ist und gütig. Glauben an Gottes Güte hält uns im verheißenen Land. Amen. So, das sind jetzt drei Schriftstellen, die das nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen. Und das darf dich überführen, auch diese Dinge ganz klar vor dem Herrn zu bekennen und dass unsere Herzen, wie es in dem Sprachen reden mit Auslegung heute im Lobpreis zum Ausdruck kam, dass Gott unser Herzen reinigen kann von Zweifel, Ungehorsam, Furcht und Ungehorsam. Und deswegen ist es das Erste, was der Heilige Geist überführt. Jesus sagt das in Johannes 16, 8 und 9, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt von Sünde überführen. Und dann sagt er, er wird die Welt überführen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das heißt, der Heilige Geist wird immer zuerst die Sünde des Unglaubens, des Zweifels und der Furcht und dem daraus resultierenden Ungehorsam in dir überführen. Hier steht es nochmal Vers 9, ne? Seht ihr am Display. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist das, was der Heilige Geist als erstes konfrontiert und überführt, weil alle weiteren Sünden haben ihren Ursprung darin, dass wir nicht an einen guten Gott glauben und sein Wort entsprechend nicht anwenden. Lass dich vom Heiligen Geist von deinem Unglauben überführen. Bekenne es. Und du siehst am Beispiel von Israel, welche tragischen Folgen es hatte, wenn ein Volk, dessen Gott der Herr ist, ihm nicht mehr vertraut und ihm nicht mehr glaubt. So, jetzt kommen wir zu dem Thema Gnade nochmal. 1. Petrus 1, Vers 13. Das Blut von Jesus hat uns die volle Gnade in Christus und vom Vater erkauft. Dort ist alles darin enthalten. Und hier schreibt Petrus im 1. Petrus 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, eures Denkens, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung, ich füge hinzu, euren Glauben, ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Bei dieser ganzen Thematik, die wir uns jetzt betrachtet haben, möchte ich das mal zusammenfassen und münden lassen, diese ganzen ausführlichen Dinge in einen Vers, den Petrus hier erwähnt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das heißt, früher hat man ja so lange Gewänder getragen, und damit sie sich bei der Arbeit oder auf der Flucht im Kampf bewegen konnten, haben die Zipfel ihres Gewandes da oben reingesteckt, ne? In ihren Gürtel, damit sonst wären sie über eigenen Rock gefallen oder was, damit sie sich überhaupt bewegen konnten. Und genauso ist es hier, was Petrus anspricht, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, das heißt euer Denken, umgürtet es mit Nüchternheit, darum seid nüchtern, seid einfach nüchtern und steckt bei euren ausschweifenden Gedanken, die sich sonst wohin bewegen, steckt die mal schön in den Gürtel und richtet euch mal auf das aus, was tatsächlich wichtig ist. Amen. Denn unsere Gedanken sind oft so unterwegs mit allen möglichen beschäftigt, das heißt im übertragenen Sinn, sie tragen keinen Gürtel. Und das bringt am Ende keine Frucht, weil unsere Gedanken sind mit allen irdischen Zeugs beschäftigt ständig und bringen für dein geistiges Fortschrittsleben keinerlei Frucht. Sei nüchtern, umgürte die Lenden deiner Gesinnung, heißt, konzentriere dich auch in deinem Denken auf das Wesentlichste. Es hat immer zuerst etwas mit unserem Denken, unserer Gesinnung zu tun. Hatte ich letztes Mal, haben das rausgearbeitet, wie Jesus sagt, dass Sünde entspringt in unserem Herzen. Und das Herz ist das Zentrum deiner Gesinnung. Darum sagt Jesus, aus dem Herzen hervor kommen böse Gedanken und dann zählt er das Ganze auf. So, das ist dieser, sag ich mal, negative Teil. So, und auf der anderen Seite haben wir jetzt in Christus durch die Gnade die Möglichkeit, unsere Gesinnung in Nüchternheit zu versetzen und das in unserem Herzen zu verwahren, das Wort Gottes, und über die Dinge nachzudenken, die tatsächlich Sinn machen und die wichtig sind. Das hat mit Umgürtung und Nüchternheit etwas zu tun. Und was sagt er hier? Setzt eure Hoffnung und euren Glauben ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, unser Glaube und Vertrauen muss auf die Gnade Christi gerichtet sein. Nicht auf unsere eigenen Werke, unsere eigenen Dinge, die wir anstellen können, was uns beschäftigt, sondern auf die Gnade, die uns offenbar wird in Jesus Christus. Und diese Gnade dann praktisch anzuwenden. Es geht nicht nur, dass wir darüber nachdenken, über die Gnade. Nachsinn ist wichtig, damit es in unser Herz hineinfällt. Aber diese Aspekte der Gnade müssen wir auch genauso wie das Blut von Jesus praktisch in unserem Leben anwenden. Erstmal glauben und anwenden, damit es am Ende auch Sinn macht. Weil wir können viel von der Gnade in Jesus reden. Wir können uns da wohlfühlen, weil die Gnade ist ja immer etwas Gutes, was Gott uns schenkt, ein unverdientes Geschenk. Aber was machen wir dann damit? Gott gibt uns seine Segnung, seine Geschenke, damit wir sie anwenden. Und erst dann entfalten sie ihre Kraft. Und genau das müssen wir mit der Gnade tun, wie wir es mit dem Blut von Jesus Christus getan haben. Praktisch anwenden. Nochmal ein Merksatz hier, den fand ich ganz gut. Abfall beginnt durch Vernachlässigung unserer Verantwortung. Das heißt, im Glauben wieder rückwärts gehen, abfallen, beginnt damit, wenn wir unsere Verantwortung, die wir haben in der ganzen Sache, auch was die Gnade betrifft, wenn wir das vernachlässigen, ähnlich wie die Gemeinde in Sardis, die es vernachlässigt hatte, ihre Kleider zu waschen. Abfall beginnt durch Vernachlässigung unserer Verantwortung. Gott lässt uns ja einen freien Willen. Wir kennen das, natürlich kennen wir das, weil Gott zwingt niemand. Gott möchte liebevollen, freiwilligen Gehorsam und keine Roboter. Und dieser freie Wille ist gut. Aber der freie Wille hat auch Konsequenzen. So wie Gott uns den freien Willen lässt, tragen wir für all unsere Entscheidungen auch die entsprechenden Konsequenzen. Das heißt, du kannst die Gnade Gottes, die drei Punkte, über noch sprechen werden, oder das Anwenden des Blutes von Jesus, du hast von Gott den freien Willen, es anzuwenden oder nicht. Aber du erntest auch die Konsequenzen, wenn du es tust oder nicht tust. Also meine Aufgabe ist, euch das verständlich rüberzubringen, aber dann hört es auf. Weil diese Dinge muss jeder persönlich selber anwenden und jeder ist persönlich selber vor seinem Gott und Meister Jesus Christus verantwortlich für das, was er gehört hat und für das, wie er es angewandt hat. Das ist der freie Wille, den Gott jedem Menschen gibt. Das sage ich auch an der Straße, wenn wir das Evangelium teilen auf der Straße. Und das ist ein Punkt, den ich den Menschen immer mitteile, wenn wir dann längere Gespräche haben. Ich sage ich auch, ihr habt die freie Wahl. Ihr könnt euch entscheiden für Jesus oder gegen Jesus. Gott lässt euch die freie Wahl. Segen, Fluch, Leben oder Tod. Wählt. Gott lässt euch einen freien Willen. Wir geben euch Zeugnis, was Jesus getan hat über die Liebe Gottes. Und ihr habt jetzt die Verantwortung, es anzunehmen oder abzulehnen. Den freien Willen habt ihr, aber dann sage ich Ihnen immer wieder, das kommt auch bei den Jugendlichen gut an, und sage ich Ihnen immer wieder, ihr tragt auch die Verantwortung für die Konsequenzen, die aus euren Entscheidungen entspringen. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben, sagt das Wort. Und Glauben bedeutet Hören und Tun. Und noch ein Merksatz, den ich auch wiederum gut finde. Wahrer, rettender Glaube ohne persönliche Verpflichtung zur Heiligung ist unmöglich. Das heißt, wahrer, rettender Glaube, der dich rettet, der dich ins Himmelreich bringt, ohne dass es in dir eine Reaktion hervorbringt, dass du dich verpflichtest, im Prozess der Heiligung Hand in Hand mit dem Heiligen Geist zu gehen. Dieser Glaube, wenn das nicht vorhanden ist, diese Verpflichtung, ist nicht rettend. Er bringt dich nicht ins Himmelreich. Nochmal, wahrer rettender Glaube ohne persönliche Verpflichtung zur Heiligung ist unmöglich. Denn nach der Errettung geht es erstmal richtig los. Der Prozess der Heiligung, der Zubereitung. Und wiederum, Gott lässt dir den freien Willen. Er zwingt dich nicht zur Heiligung. Auch wenn die Heiligung Gottes Wille ist, ohne die man den Herrn nicht sehen wird. Er lässt dir die freie Entscheidung. Geh mit dem Heiligen Geist oder geh nicht. Der Heilige Geist ist kein Rabe oder keine Krähe, die auf der einen hackt. Geh jetzt. Ne? Das ist ein Bild von Teufel. Krähen, Raben. Ne? Kannst du manchmal astralreisende Hexen, Satanisten in solchen Vögeln befinden. Für die ist das kein Problem. Aber so, bloß mal nebenbei. Aber die nutzen keine Tauben. Warum? Weil die Taube ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Was kam vom Himmel herab auf Jesus, setzt sich auf seine Schulter nach der Taufe? Der Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Und so ist der Heilige Geist. Du musst ihn tragen auf deiner Schulter. Und du musst mit ihm gehen. Du darfst ihn auch nicht verscheuchen. Das heißt, ihn nicht beleidigen. Und nicht betrüben, dann ist er mal weg. Trag ihn auf deiner Schulter und er leitet dich ganz sanft. Und wenn du nicht hörst, wird er immer lauter. Es ist zu deinem Besten. Und mit diesem Heiligen Geist gehst du den Weg der Heiligung. Versteht ihr? Das ist gut. Das ist nur zu unserem Besten. Verpflichte dich, auch heute wieder neu mit dem Heiligen Geist diesen Weg zu gehen. Erst diese sanfte Taube. Was heißt denn eigentlich Gnade? Hast du schon mal Gedanken gemacht? Es kommt von dem hebräischen Wort. Das griechische Wort will ich jetzt mal nicht ganz hören, weil das hat einen Ursprung im Hebräischen, im Alten Testament. Das Wort Chesed heißt Gnade, Bündnistreue, die Liebe Gottes, die dem Volk Gottes sich immer wieder zuwendet. Es bedeutet, etwa ein König wendet sich seinen Untergebenen zu und gewährt ihnen allezeit Gunst und Gnade. Und diese Gnade ist unverdient. Das heißt, das Volk Israel, auch wir im Neuen Bund, können uns diese Gnade nicht verdienen. Deswegen ist sie bedingungslos. Wir können sie uns nicht erarbeiten. Es ist das Geschenk eines liebenden Gottes an die Menschheit. Deswegen sandte er Christus auf die Erde, als wir alle noch Sünder waren. Kein Mensch hat sich Christus verdient. Du sitzt hier und ich bin hier. Keiner von uns hat Christus verdient. Niemand. Was wir verdient haben, ist die Hölle. Die ewige Verdammnis, weil wir zu einem gefallenen Menschengeschlecht gehört haben. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit hat uns seinen Sohn gesandt. Der Vers, der hier draußen hängt, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist ein Ausdruck der Gnade Gottes. Gott gibt aus Liebe einem Menschen ein unverdientes Geschenk, nämlich seinen Sohn. Amen. Wohlgemerkt, einer Menschheit, die gefallen war, rebellisch und auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Unter der Knechtschaft der Sünde, des sündhaften Wesens, der Welt, des Todes und des Teufels. Sklaven gebunden im tiefsten Kerker. So waren wir alle mal. Und Gott in seiner Barmherzigkeit, oder wie es im Titusbrief steht, in seiner Menschenliebe hat sich unser erbarmt. Erbarmen und Gnade gehen Hand in Hand und kommen aus einem lieben Herzen eines Vaters. Amen. Und deswegen hat Gott auch Bündnisse mit uns Menschen geschlossen. Er verbürgt sich immer für seinen Teil, es einzuhalten. Diese Gnade ist tatsächlich in dem Sinne bedingungslos, in dem wir uns nicht erarbeiten können. Aber für den Menschen gibt es zwei Bedingungen, um die Gnade zu empfangen. Das heißt, Gott hat seinen Sohn gesandt zum Heil für alle Menschen. Niemand wurde ausgeschlossen. Wohlgemerkt, Gott hat keine Gnade mit dem Teufel, mit den Dämonen und dem Herrn der Finsternis. Hat auch keine Gnade mit den Halbbrüdern Nephilim und diesen, die jetzt als Dämonen herumspüren, also körperlos. Mit denen hat er keine Gnade. Für die wartet die ewige Verdammnis der Feuersee. Er hat Gnade mit den Menschen, die von diesen Mächten verführt worden sind. Mit denen hat er Gnade. Und er hat seinen Sohn gegeben für alle Menschen. Wie steht es im Johannes 3,16? Damit jeder, der an Jesus glaubt, gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit findet. Jeder. Amen. In dem Sinn, ich sage es nochmal, weil es herrschen verwirrte Gedanken da draußen. In dem Sinne sagt das Wort, wir müssen auf das Wort Gottes uns beziehen, auf den Charakter Gottes. In dem Sinne ist Gott voller Liebe, Annahme, bedingungslos für jeden Menschen. Aber es gibt keine billige Gnade, wie schon Dietrich Bonhoeffer kurz vor seinem Tod festgestellt hat und sein Buch danach, die Nachfolge, so super deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Es gibt keine billige Gnade. Weil es Gott alles gekostet hat, verschleudert er seine Gnade nicht. Deswegen gibt es zwei Bedingungen für den Menschen, der diese Gnade Gottes für sich persönlich annehmen möchte. Und die erste lesen wir in Jakobus 4, Vers 6. Umso reicher aber ist die Gnade, die Gott gibt. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Die reiche Gnade, die überreiche Gnade Gottes ist für jeden Menschen, der die erste Bedingung erfüllt, nämlich Demut. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Dem stolzen, Hochmütigen widersteht er und er wird ihm nicht ein Fünkchen Gnade zuteilen. Höchstens die Gnade der Überführung von Stolz. Das ist auch Gnade. Behaltet es mal ein bisschen in euren Herzen. Demut ist die Voraussetzung, die Gott in unseren Herzen sehen möchte, damit wir die Gnade Gottes empfangen und damit wir in seiner Gnade wachsen und zunehmen. Weil hier steht ja, umso reicher ist die Gnade. Und es gibt viele, viele Verse im Neuen Testament, wo Paulus und Petrus und Johannes beten, damit die Gnade Christi noch reichlicher werde in euch. Wachst in der Gnade Gottes. Also man kann da zunehmend wachsen und es kann reichlicher ausgeteilt werden. Und was ist die Voraussetzung für uns, die wir die erste Gnade der Errettung schon erhalten haben? Demut. Demut ist eine Herzenshaltung, die dir sichert, dass der Fluss der Gnade weiter fließt. Und die zweite Bedingung ist die, über die wir das letzte Mal schon oder mehrmals gesprochen haben, das ist Glaube. Aus Gnade seid ihr rettet, durch Glauben. Gottes Gabe ist es, nicht euer Verdienst. Epheser 2, Vers sowas, 7 bis 8. Oder? 8, siehst du das? 7 bis 8, habe ich gesagt. Vers 8. Glaube. Du musst es auch glauben. Deswegen ist es ohne Glauben unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gottes Gnade, Liebe, Bündnistreue, Barmherzigkeit, herzliches Erbarmen zu empfangen. Du musst glauben, dass Gottes Charakter gut ist, dass er all diese Charaktereigenschaften in sich vereinigt und dass er dir die Fülle, dass die Gnade ist, die Fülle seiner Güte, dir das zufließen lässt wie in einem Strom, den du eigentlich gar nicht erfassen kannst. Du musst es glauben, Beziehung, Vertrauen, empfangen. Übrigens sagen die Gelehrten, die die hebräische Sprache doch beherrschen, und die sagen, dass das Wort Chesed, was im Deutschen mit Gnade übersetzt wird, dass es nur mit unserem Deutschen, überhaupt mit unserem menschlichen Sprachgebrauch nur sehr begrenzt das wiedergeben kann, was einen übernatürlichen Gott in seiner Gnade ausmacht. du kannst das menschlich nicht rüberreichen. Ganz simpel runtergebrochen ist es, ein liebender Vater gibt dir ein unverdientes Geschenk. Es ist menschlich nicht zu erklären in seiner Fülle. Übrigens ist das griechische Äquivalent, als griechische Wort dazu, was du im Neuen Testament findest, ist das Wort Charis. Und daher kommt das Wort Charismatik. Das Charismatik heißt die Gnadengabe. Und das ein Charismatiker ist einer, der voller Gnade ist und in den Gaben dient. So, und heutzutage ist es so abgekommen, dass in manchen christlichen Kreisen, nebenbei gesagt, das Wort Charismatiker ein Schimpfwort geworden ist. Also ihr seid die Charismatiker, ihr seid die Schwärmer, ihr seid die, die in Sprachen reden. Ihr Lieben, im Neuen Bund, im Neuen Testament sprach jeder neun Sprachen. Und ein wahrhaftiger Christ ist ein Charismatiker. Weil wenn ich kein Charisma habe, kein Charis, habe ich auch keine Gnade. Weil Charis heißt Gnade, nichts anderes. Und wenn ich als Christ keine Gnade habe, was habe ich dann? Stolz. Und dem Stolzen wird Gott widerstehen. Wer dieses Charismatik des Geistes ablehnt, diese Gnadengaben des Geistes, der ist stolz auf seine menschlichen Stärken und Fähigkeiten. Und das ist Stolz. Und mit diesem Fleisch kann Gott nicht viel anfangen. Bloß mal, wir sind bei der Gnade. Es wird noch besser. Also sind das die zwei Voraussetzungen, die Gott stellt an einen Menschen, dem er die Gnade schenkt. Unverdient. Demut ist eine Herzenshaltung und Glaube heißt Empfang. Und deswegen sagt Jesus, werdet wie die Kinder. Sonst könnt ihr nicht ins Reich Gottes eingehen. Werdet wie die Kinder. Kinder sind in der Regel demütig. Die haben noch nicht so den Stolz auf ihre eigenen Fähigkeiten. Und die haben eine wunderbare Eigenschaft, wenn du denen ein Geschenk hinhältst, die greifen sofort zu. Und das erwartet Gott von uns, werdet wie die Kinder, weil Gott hat uns zu Kindern in Christus gemacht. Wir sind Kinder Gottes, eines Vaters, der über allem steht. Und er möchte, dass wir mit dieser Grundhaltung ebenso zu ihm kommen, voller Demut, anerkennen, dass er der Allergrößte ist und wir eigentlich seine Kinder. Nicht in Minderwertigkeit, aber in Demut. Es ist ein Unterschied zwischen Minderwertigkeit und Demut. Minderwertigkeit ist eine Form von Stolz. Wahre Demut ist eine andere Herzenshaltung. Wahre Demut ist ein Herz, was gefüllt ist mit der Liebe des Vaters. Amen. So, und dann kannst du all diese Segnungen des Kreuzes, über die wir gesprochen haben, vom Blut Jesu und von der Gnade, sofort nehmen und dann entsprechend anwenden. Also ich habe meine Enkel zu Weihnachten noch nie gesehen, dass sie das Geschenk, was sie erhalten haben, was auch in dem Sinne auch praktisch umsetzbar wäre, nämlich ein Spiel oder was zum Malen oder sonst was, die haben das ausgepackt und sofort angewandt. Und dann, Opa, guck mal, Herr, kannst du mal mitspielen. Und so sollten wir damit umgehen, das Geschenk der Gnade in Demut empfangen, auspacken, empfangen und sofort anwenden. Und ich möchte euch drei Punkte kurz noch mitgeben zur praktischen Umsetzung dann für die nächsten zwei Wochen. Und der erste Punkt ist, was die Gnade bewirkt und wie wir sie praktisch auch einsetzen. Weil die Gnade ist ein Geschenk, das ist eine Kraft, die Gott dir gegeben hat und man muss vorausschicken, dass die Gnade in dir wird vermittelt durch den Geist der Gnade, durch den Heiligen Geist. Deswegen die Taube. Ja? Und in Hebräer 10, die den Geist der Gnade geschmäht haben. Die Gnade ist keine unpersönliche Kraft, die einfach diffus irgendwo rumschwirrt und wir holen sie ab. Nein, die Gnade ist immer verbunden mit dem Geist der Gnade, mit dem Heiligen Geist. Er in dir teilt sie aus. So, das Erste, was die Gnade bewirkt und wie du sie auch immer wieder täglich neu in Anspruch nehmen kannst, die Gnade stärkt uns auf dieser Erde, wenn wir schwach sind. Die Gnade ist immer von Gott gegeben für uns, die wir seine Kinder sind auf dieser Erde, wenn wir schwach sind, dass wir stark werden. In all unseren Schwachheiten ist er unsere Stärke. Und diese Stärke kommt aus der Gnade. Amen. Ich finde das wunderbar. Und das hat Paulus durchlebt und sagt es so deutlich. Diese Verse kennt ihr alle aus dem 2. Korinther 12, 9 und 10. Vers 9 und 10. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen, das fügt noch mal aus, worin seine Schwachheiten bestanden, habe ich wohlgefallen an Schwachheiten in Misshandlungen, Nöten, Verfolgung, Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung oder kommt in Schwachheit zur Vollendung oder wird vollkommen. Wenn ich schwach bin, wohnt die Kraft des Christus bei mir. Amen. Ich finde es absolut gut, weil Gott sagt, ihr seid meine Kinder auf der Erde. Ihr kommt in Bedrängnissen, ihr kommt in Misshandlungen, ihr kommt in Nöten, in Ängsten, in Furcht, ihr kommt in Verfolgung, Schwachheiten und sonst was ihr Dinge warten auf euch, denn ohne Bedrängnisse kommt ihr nicht ins Reich der Himmel. So, aber inmitten diesen Bedrängnissen gebe ich euch meine Kraft. Und in diesen Schwachheiten kommt die Kraft Gottes zur Vollendung. Amen. Darum sagt Paulus einen Satz, der für die Welt vollkommen konträr ist. Er sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Damit die Kraft Gottes in mir wohne. Und das ist auch ein Prinzip, was wir auch übernehmen müssen. Das heißt, selig gesegnet sind die, die geistlich sind im Armen, die arm sind im Geist, damit sie das Reich Gottes erben. Oder sind die, die das Reich Gottes erben. Das heißt, wenn du zu Gott kommst und sagst, ich bin schwach, ich kann das nicht, dann ist seine Kraft für dich alle Zeit verfügbar. Amen. Und wie machst du das? Ganz einfach, Johannes 1, Vers 16. Dort sagt Johannes, aus seiner Fülle, aus der Fülle des Christus, haben wir genommen Gnade um Gnade. Das heißt, die Fülle der Gnade ist in Christus da und du musst sie nehmen. Johannes 1, 16, hier. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Das heißt, wenn du schwach bist, dann geh zu Jesus und sag, hilf mir, gib mir deine Gnade. Gib mir deine Kraft, die ich jetzt brauche für den nächsten Schritt. Und da kannst du all deine Schwachheiten dort einbeziehen, bitte ihn und er gibt dir Gnade. Ich habe das schon mal erwähnt, ein Bruder hat gesagt, das funktioniert. Da hat er eine bestimmte, sag ich mal, Sünde in seinem Leben, hat es nicht ganz unter die Füße gekriegt. Und hat es immer vom Herrn bekannt. Und dann habe ich gesagt zu ihm, dann mach es doch mal hier, wie es im Johannes 1, 16 steht. Und bitte um die doppelte Portion der Gnade. Und er ist gegangen und hat tatsächlich das getan. Nicht bloß gehört, sondern getan. Und das nächste Mal, als die Versuchung kam, hat er, Herr, gib mir die doppelte Portion Gnade um Gnade. Und dann kam er noch eine Weile zu mir, es funktioniert, ich bin frei. Amen. Nimm die Gnade in deinen Schwierigkeiten. Beziehe es auf deinen Unglauben, deinen Zweifel, deine Furcht, Menschenfurcht, Menschen anzusprechen, Furcht davor, was Götzendienst ist. Ungehorsam, bitte den Herrn um Gnade in all deinen Schwachheiten. Und wenn du schwach bist, bist du stark in ihm. Amen. Das ist die Grundhaltung, die Gott in seinen Königskindern sehen möchte. So, und das nächste, es geht weiter um die Königskinder. Königskinder werden erzogen und genau das macht die Gnade. Titus 2, Vers 11 und 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Titus 2, 11 und 12. Die Gnade ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, steht hier. Das heißt, sie erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das heißt, Gottes Kinder empfangen von Gott, dem Vater, nicht nur Kraft durch die Gnade in der Schwachheit, sondern sie werden auch für das Königreich entsprechend hier auf dieser Erde erzogen. Und wer übernimmt dieses Erziehen? Der Heilige Geist durch die Gnade. Wohlgemerkt, über was wir jetzt hier sprechen, das ist die Gnade, die dann kommt, wenn du dich bekehrt hast. Das ist nicht die Gnade zur Errettung, sondern dann, wenn es weitergeht. Und sie erzieht dich, nämlich die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. Das heißt, einfach wie Petrus, aber im anderen Sinne, Nein zu sagen. Wenn wieder etwas hochkommt in dir, eine Haltung deiner Begierde, deiner Sünden, sagst du, nein, ich kenne dich nicht. Ich bin mit Christus gekreuzigt, die Sünde lebt nicht mehr in mir, ich kenne dich nicht mehr. Verleugnen, diesen zu sorgen in dir, was dich zur Sünde zu verführt. Auch, sag mal zu deinem Zweifel, zu deinem Unglauben oder das nächste Mal, wenn du mal jemand das Evangelium weitergeben darfst, in die Situation kommst und dann kommt wieder deine ganze Menschenfurcht, die ganzen Beklemmungen hoch, dann sagst du, dich kenne ich nicht mehr. Die Gnade gibt mir die Kraft, weil der, der in mir ist, der spricht, der Heilige Geist, nicht ich. Er ist der Geist der Gnade. Verleugnen heißt, zu sagen, ich kenne dich nicht mehr. Damit wir besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das heißt, das ist die Erziehung der Königskinder. Und der dritte Punkt ist der, dass Königskinder dasselbe tun wie ihr Vater, der König. Was macht ein König?
Ein König regiert.
Super, preis dem Herrn. Ein König herrscht und regiert. Und so wie der Vater sollen auch wir herrschen und regieren. Was war der Auftrag Gottes, das erste Gebot an Adam und Eva im Garten? Herrscht und macht euch untertan. Und was haben wir für ein Gebot als Kinder Gottes, des allerhöchsten Königs, Königskinder im neuen Bund, der neuen Schöpfung in Christus, herrschen und regieren. Und wodurch? Durch die Gnade. Amen. Lass die Gnade herrschen in dir. Amen. Und das ist der dritte Punkt. Gib mal zurück. Die Königskinder, sie haben die Grundhaltung der Demut, werden erzogen durch die Gnade. Und die Gnade fängt an zu herrschen in uns. Und das steht in Römer 5, Vers 17, 21. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, jetzt kommt zum zweiten Teil des Verses 17, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Amen. Das, seht ihr hier diesen klaren Zusammenhang, nicht nur von Gnade und Herrschen, sondern Überfluss an Gnade. Weil Gott ist ein Gott, der mehr gibt, als wir jemals denken oder verstehen. Gott ist ein Gott, der immer den Segen im Überfluss über uns ausgießt. Und so gießt er über seinen Kindern den Überfluss seiner Liebe, seiner Gnade aus. Amen. Wir haben den Überfluss der Gnade in unserer Bekehrung empfangen und das Geschenk der Gerechtigkeit. Er macht uns durch das Blut Jesu vollkommen rein, dass wir vor Gott stehen, als ob wir nie gesündigt hätten. So stellt er uns hin auf dieser Erde als seine Königskinder. Und dann sagt er, jetzt fang an zu herrschen. Amen. Herrsche. Regiere. Durch den einen Jesus Christus. Und im Vers 21 sagt Paulus, was dann in uns herrscht. Damit die, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Jesus Christus zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, bevor wir zu Christus kommen, in unserem gefallenen Zustand, hat in uns, in jedem Menschen, weil wir im gefallenen Zustand waren, hat die Sünde geherrscht zum Tode. Die Sünde, wir konnten nicht anders wie sündigen. Und die Sünde hat immer wieder Tod hervorgebracht, Trennung von Gott, bis hin zum leiblichen und ewigen Tod. Und das war eine Kraft der Sünde, die in uns geherrscht hat. Und die hatte den Menschen vollkommen unter Kontrolle. Das heißt, der gefallene Mensch war versklavt unter die Herrschaft der Sünde, des sündhaften Wesens, des ersten Adam. Das arbeitet Paulus hier im Römer 5 ganz ausführlich aus. Unter der Herrschaft des Teufels, unter der Herrschaft des Todes. Und davon hat uns Christus befreit. Und jetzt bist du berufen als Kind Gottes, über diese Dinge die Herrschaft auszuüben, sie dir untertan zu machen. Hier geht es nicht um den geistlichen Kampf gegen Mächte und Gewalten außerhalb, sondern gegen die Mächte in dir. Laut Galater 5, 17 wohl steht, dass der Geist Gottes gegen dein Fleisch aufsteht und das Fleisch gegen den Geist. Es gibt einen Kampf, der in dir stattfindet. Und diese Dinge, diese Restbestände der Macht der Sünde, des sündhaften Verlangens und wo der Teufel dich versuchen kann, wo er Eingang finden will, diese Dinge musst du unter die Füße bekommen, untertan machen durch die Kraft der Gnade. Wo vorher in dir der Tod geherrscht hat, die Sünde im Tod, jetzt herrscht die Gnade durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Das heißt, indem du den Willen Gottes in deinem Leben tust, fängt die Gnade an, die Herrschaft auszuüben. Ihr Lieben, wir sind jetzt keine Sklaven mehr, sondern wir sind Königskinder. Und die Gnade gibt dir, das ist der Punkt 3, Bevollmächtigung. Die Gnade herrscht dort, wo früher die Sünde geherrscht hat zum Tod, herrscht jetzt in dir was. Die Gnade ist in dem Sinne aggressiv, sie ist militant gegen das Fleisch. Weil das Fleisch in dir bringt Sünde und Trennung von Gott hervor. Und die Gnade Gottes ist gegen alles, was dich von Gott trennt. Und kämpft mit allen Mitteln gegen die Dinge, die dich noch in deinem Wachstum in Christus hindern. Amen. Lass die Gnade in dir herrschen. Sie überführt, bekenne es und empfange die Bevollmächtigung durch die Macht der Gnade, die dir in deiner Schwachheit Stärke gibt, dort siegreich zu überwinden. Amen. Definition: Gnade ist die göttliche Bevollmächtigung, um das aus menschlicher Sicht Unmögliche zu tun, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen inmitten einer kranken, vertreten und pervertierten Welt. Gnade herrscht, sie bevollmächtigt dich, siegreich zu sein gegen die alten Feinde. Amen. Und in diesem Zusammenhang noch den letzten Punkt dazu, dann haben wir es abgeschlossen, in Römer 8, Vers 13. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod, der in dir stattfindet. Und wir als Christen müssen etwas lernen, was jetzt erstmal recht widersprüchlich klingt, aber wir als Christen müssen lernen, effektiv zu töten. Ich wollte schon diese Aussage wollte ich schon als Überschrift nehmen, da wirst du denken, wie viele Zugriffe wir dann haben. Lerne als Christ effektiv zu töten. Hier geht es darum, dass ein König alles, der hat die, wenn ein König herrscht, hat er die Verantwortung für seine Untergebenen, für sein ganzes Volk, dass dieses Volk in Ruhe und Sicherheit und Wohlergehen lebt. Amen. Das ist die Verantwortung oder das ist das Resultat, wenn ein gerechter König herrscht, wenn eine gerechte Regierung herrscht, dann geht es dem Volk gut, es lebt in Sicherheit, in Wohlergehen und Schutz. Amen. Und eine Regierung, in dem Sinne ist der König, sorgt dafür, dass es den Untergebenen gut geht in allen Bereichen. Amen. Und so, und genau das macht der Heilige Geist in dir. Der Geist der Gnade, mit durch die Kraft der Gnade, die er dir zur Verfügung stellt, durch die Bevollmächtigung, gibt er dir die Fähigkeit, die Kraft, alles aus deinem Leben zu entfernen, was Gott widersteht. In allen Bereichen deiner Persönlichkeit. All diese inneren Feinde unter die Füße zu bringen, sie zu effektiv zu töten. Töten heißt, sie sind tot, sie melden sich nicht mehr. So wie Christus den alten Mensch ans Kreuz nahm, wir sind mit Christus gekreuzigt, bringt die Gnade das in uns in Kraft zur Anwendung, dass diese Dinge, die das Wohlergehen, den Frieden in dir blockieren. Und das ist die Sünde und das ist das sündhafte Wesen. Alle Dinge, wo du noch in Sklaverei bist, der Sünde, dort bringt die Gnade dich in die Freiheit. Und ich lese nochmal den Vers hier. Vers 13, Römer 8. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Das heißt, als Christ, wenn du weiterhin diesen Feinden Raum gibst, deiner alten Natur, in dein Denken, in deinen Emotionen, in deinem Reden, wenn du deiner alten Natur einfach freien Lauf lässt, dann wird es dich töten. Die alte Natur, der Geist steht gegen, also das Fleisch steht gegen den Geist auf. Es hat die Absicht, dein geistiges Leben auszulöschen. Hier drin. Wenn ihr gemäß dem Fleisch weiterlebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist Gottes die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. In Galater steht es nochmal, Galater 6, seht ihr auf das, Gott lässt sich nicht spotten. Wenn ihr auf das Fleisch seht, werdet ihr sterben, auf den Geist werdet ihr leben. Ist dasselbe Inhalt. Das heißt, wenn wir als Christen weiter so leben wie vorneweg, uns gar keine Gedanken machen, in unserer alten Natur wird es letztendlich unser geistiges Leben auslöschen, bis zu dem Punkt, wo wir, ohne dass es unsere Herzen berührt, auch willentlich weiter sündigen und von Gott abfallen. Weil wir dem Fleisch Raum geben. Aber wenn wir das Fleisch durch den Geist, diese Taten töten, werden wir leben. Das heißt, das geistige Leben kann sich in dir entfalten. Wieder im Bild gesprochen. In einem Königreich, wenn der Feind eingefallen ist oder wenn sich Verräter im Volk befinden, gibt es im ganzen Königreich keine Ruhe. Gibt es Aufruhr, da gibt es Bürgerkrieg, da gibt es Angriffe von außen. Es ist nur Humor. Es geht nur durcheinander, wie in vielen Bereichen der Welt jetzt. Ist es dann in dir? Und es lässt keine Ruhe, bis es letztendlich den König dann stürzt, ja, und selbst zur Regierung wieder kommt, unser altes Fleisch. Erst dann gibt es Ruhe, wenn du ihm nicht widerstehst. Geistlicher Kampf beginnt in dir. Wenn du diesen Kampf gewonnen hast, kannst du dich nach außen wenden. Sonst sagen die Dämonen in dem Besessenen, also Jesus kenne ich, Paulus kenne ich auch, aber wer bist denn du? Und ein Mann hat 7 Exorzisten entkleidet und aus dem Haus getrieben in der Apostelgeschichte. Diese Dämonen erkennen ganz klar, wie viel Christus schon in dir lebt. Und sie gehorchen nur Christus in dir. Amen. Deswegen töte alles effektiv, was dein geistliches Wachstum blockieren will. Wie gesagt, ich beziehe es nochmal auf die Furcht, den Unglauben, Zweifeln, Ungehorsam und ähnliche Sachen, die dort zu schaffen machen. Bitte einfach, Heiliger Geist, töte in mir diesen sündigen Gedanken. Heiliger Geist, töte in mir dieses sündige Verlangen. Heiliger Geist, töte in mir diese Furcht. Heiliger Geist, töte in mir das und das und das. Und das wende praktisch an, bis das Ding unter die Füße gebracht worden ist und sich nicht mehr rührt. Amen. Und dann hast du den Sieg, dann kommt Frieden in dich hinein und dann wirst du erfüllt mit dem, hier steht's, so werdet ihr leben. Dann kommt das Leben des Christus hinein. Das ist das normale Leben der Königskinder. Demut, Erziehung und Herrschen. Wende das praktisch an. Das sind alles Dinge, was keine Theorie nur ist, sondern es sind alles Sachen, die sich praktisch im Alltag sowas von anwenden lassen und die dann auch den Segen bringen. Und ich möchte da nochmal einen echten Punkt dahinter setzen. Das Wesen von apostolischer Lehre. Philipper 4, Vers 9, so wie Paulus es nochmal beschreibt. Was ihr gelernt oder gehört, gelernt, empfangen, gehört habt, an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen. Ich sage es nochmal, was ihr in den letzten Wochen, was wir hier besprochen haben, was ihr gelernt, empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für deine überfließende Kraft, Herr. Wir danken dir für deine Gnade, dass wir deine Kinder sein dürfen, deine Königskinder, die du berufen hast, in alle Ewigkeit bei dir zu sein. Und ich bete, Herr, dass wir das praktisch auch anwenden, was das Blut deines Sohnes für uns erkauft hat. Und dass wir diese Verantwortung unsererseits auch wahrnehmen, die Gnade im Wort Gottes zu erkennen und auch die Gnade entsprechend anzuwenden, indem wir uns ein demütiges Herz bewahren, uns erziehen lassen vom Heiligen Geist, Nein zu sagen zu den Dingen, die gottlos sind, und in denen ja zu sorgen, was von dir kommt. Und effektiv die Werke des Fleisches in uns zu töten. Amen. Erlaubt mir noch einen ganz kleinen Satz, weil ich möchte es nicht so mit dem Töten stehen lassen. Weil wenn der Feind entfernt ist, musst du das Territorium füllen. Es geht, die Gnade herrscht nicht nur mit Töten, sondern was dann aufwächst, das kam heute schon im Lobpreis, hat es im Mund reingebracht, sind die Früchte des Geistes. Wie gesagt, es wäre noch eine halbe Stunde. Das möchte man euch noch sparen. Ich möchte es aber nicht so stehen lassen, sondern wenn dieser Kampf, das Leben, wenn das effektiv dieses Fleisch getötet ist in dir, dann fangen die Früchte des Geistes an zu wachsen. Die Liebe, die Barmherzigkeit, die Freundlichkeit, die Sanftmut, die Langmut, die Selbstbeherrschung, die Güte, Sanftmut haben wir schon, Freundlichkeit und Geduld. Halleluja. So, jetzt hat man es perfekt. Seid gesegnet.